Solche Temperaturen sind toll, wenn man einen Pool oder gleich ein ganzes Meer neben sich hat, um sich abzukühlen. Hat man aber keine Möglichkeit, sich abzukühlen und steigen die Temperaturen extrem an, kann Hitze zum Problem werden. Und zwar auch zu gesundheitlichen Problemen führen. Welche das sein können, wie man mit Hitze gut zurechtkommt und was man in die Reiseapotheke einpacken sollte, erklärt in dieser Episode von Ist das gesund? Hildegard Keil. Die Grazer Allgemeinmedizinerin wurde bei den DocFinder Patients Choice Awards immer zu einer der beliebtesten Ärzte in der Steiermark gewählt. Herzlich willkommen, Frau Dr. Keil.
Herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wir starten gleich ins Thema rein. Der Sommer ist da. Wieso sind denn hohe Temperaturen für unseren Organismus derart belastend? Beziehungsweise ab welchen Temperaturen beginnt die Belastung eigentlich?
Also unser Körper ist auf eine stetige Temperaturregulation bemüht. Genauso wie im Winter durch Verbrennen von Kalorien ist es im Sommer andersrum. Das heißt, bei 37 Grad Körpertemperatur, Grad Celsius, beginnt der Körper zu regulieren, und zwar die Temperatur runter zu regulieren. Vor allem das Senken der Körperkerntemperatur wird unter anderem durch Steigerung der Kreislauffunktionen erreicht. Und daher ist das recht anstrengend. Ab wann die Belastung beginnt, lässt sich so pauschal nicht beantworten, da dies vor allem auch gewissen Umweltfaktoren unterliegt.
Das ist wahrscheinlich auch jeder ein bisschen anders.
Pauschal lässt sich sagen, dass je höher die Luftfeuchtigkeit ist, umso mehr Arbeit geleistet werden muss, um die Körperkerntemperatur zu senken. Und das kommt vor allem daher, dass bei hoher Luftfeuchtigkeit weniger Wärme durch die Verdunstung des Schweißes abgegeben werden kann.
Mhm. Okay, dann hätten wir mal die Basics geklärt, aber egal ob die Hitze jetzt zu Hause ist, wenn wir am Balkon sitzen oder auch bei der Arbeit sind oder im Urlaub, wie sollte ich mich als gesunde Erwachsene verhalten, wenn die Temperaturen steigen?
Also für einen gesunden Erwachsenen stellt große Hitze in der Regel keine große Belastung dar, keine nennenswerte Gefahr dar. Empfehlenswert ist es aber, so viel Zeit wie möglich im Kühlen und im Schatten zu verbringen, ausreichend zu trinken und sich auch dementsprechend zu kleiden. Mhm. Am besten eignen sich dafür weitgeschnittene Kleidungsstücke, luftige Leinenhosen, atmungsaktive Stoffe. Die sollten sich rasch trocknen können und vor allem auch deshalb wichtig, weil durchgeschwitzte Kleidungsstücke behindern eben die Wärmeabgabe. Und zusätzlich wäre zum Beispiel bei Wanderungen wenig Schatten zu finden ist, dass man hier auch auf adäquate Kopfbedeckung achtet, dass man auf die Sonnencreme, auf den hohen Sonnenschutzfaktor nicht vergisst und stets auch im Auge behält, dass man Sonnenbrände vermeidet. Und besonders im Süden ist es auch ratsam, die Mittagshitze möglichst zu meiden.
Also eher an den Randzeiten des Tages, wenn man laufen gehen will oder so.
Ja, ja, genau, in den Morgenstunden, in den Abendstunden, wenn es kühler wird, und zwischen 12 bis 15 Uhr eben die maximale Mittagshitze eben so gut wie möglich meiden.
Jetzt gibt es immer diese Hinweise, ich sollte so und so viel Liter Flüssigkeit zu mir nehmen. Da gibt es unterschiedliche Glaubensrichtungen, aber was sollte ich trinken und wie viel sollte ich trinken?
Also wenn man jetzt so einen gesunden Erwachsenen heranzieht, gilt die Regel 2 Liter Flüssigkeit pro Tag. Dies gilt allerdings nicht, wenn ich mich in irgendeiner Form körperlich belaste und betätige, zum Beispiel während der Arbeit oder beim Sport. Wenn ich eine Outdoor-Arbeit nachgehe in der Sommerhitze, ist eine andere Flüssigkeitsregulation und ein anderer Flüssigkeitsbedarf notwendig. Dann steigt nämlich der Flüssigkeitsbedarf rapide an in gewissen Situationen. Während der körperlichen Belastung sollte man etwa 250 Milliliter Wasser in 15 Minuten, so ungefähr ist die Regel, zu sich nehmen. Dabei stehen Wasser und Tees als Favoriten im Vordergrund. Süße und alkoholische Getränke sollen eher dabei vermieden bzw. darauf verzichtet werden. Und je nach körperlicher Belastung kann auch ein erhöhter Elektrolytverlust einhergehen. Das heißt, besonders nach Sport wären vielleicht elektrolythaltige Getränke zu bevorzugen und vorteilhaft, und am besten ist es zu trinken, bevor sich noch das Durstgefühl einstellt. Also um mögliche Dehydratation überhaupt vorzubeugen.
Also nicht erst trinken, wenn ich eh schon die ganze Wasserflasche austrinken wollen würde. Also ich bin ja so jemand, wir waren gerade am Wochenende am Meer und es war sehr, sehr heiß. Ich mag da gar nichts essen. Also ich habe eigentlich 2 Tage lang nur Salat gegessen am Abend, weil ich einfach überhaupt nichts zu mir nehmen möchte. Aber worauf sollte ich denn bei der Ernährung achten? Weil ich brauche ja irgendwoher meine Substanz, meine Energie.
Ja, es ist vollkommen natürlich, bei großer Hitze weniger Appetit zu haben. Das ist schließlich erzeugt unser Körper mit einem Großteil der ihm zugeführten Kalorien schlicht und einfach Wärme. Das bedeutet Energie und dies ist bei hohen Außentemperaturen aber nicht notwendig. Und daher hat man auch ein vermindertes Hungergefühl. Besonders empfehlenswert ist im Sommer, das sind Nahrungsmittel, die von sich aus viel Flüssigkeit haben, viel Obst, viel Gemüse. Demzufolge bieten eben genau diese Nahrungsmittel, den Vortritt. Aber auch scharf gewürzte Speisen können durch eine vermehrte Hautdurchblutung und vermehrtes Schwitzen eben erzeugen. Das ist auch diese Kost, wenn man zum Beispiel im südostasiatischen Raum unterwegs ist. Von dort her kennt man diese scharf gewürzten Speisen, die eben zu einer vermehrten Hautdurchblutung beitragen und dadurch die Temperaturregulation eben auch mit beeinflussen und dadurch die Körperkerntemperatur eben
zusätzlich
reguliert wird.
Beanspruchen, ne?
Genau.
Jetzt habe ich vorher extra das auch so formuliert, nämlich wie sollte ich mich als gesunde Erwachsene verhalten? Es gibt ja Kinder in unserer Gesellschaft, für die gelten ja wahrscheinlich andere Regeln, oder?
Ja, das stimmt. Sowohl für Kinder als auch für ältere Menschen stellt große Hitze eine deutlich größere Belastung und auch Gefahr. Da anders als für gesunde Erwachsene, besonders bei kleinen Kindern, ist die Temperaturregulation noch nicht so ausgebildet wie bei gesunden Erwachsenen eben, sodass sie rascher überhitzen. Und Kinder und betagte Menschen
tun sich ein bisschen schwer, ihr Durstgefühl auch zu regulieren, oder?
Ja, die beginnen anders zu schwitzen und später zu schwitzen. Bei betagten Menschen ist es zum Beispiel so, dass oft Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, dass die an Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems leiden. Und es kommt durch die Hitze zu einer stärkeren Belastung des Systems. Und hinzu kommt, dass man im Alter weniger Durstgefühl hat. Und dies birgt auch wieder die Gefahr der Dehydration wieder vermehrt in sich. Und ja.
Wie kann ich denn, wenn Sie sagen Dehydration, ich meine, das Wort, das ist ein Schlagwort, wir hören das immer wieder, wir hören das auch in Verbindung, wirklich auch diese Hitzesommer und Hitzetage in Verbindung mit älteren Menschen. Aber was ist denn ein Anzeichen für mich vielleicht als Angehörige oder als pflegende Angehörige, worauf muss ich denn achten? Was kann eine Dehydration quasi vorweggeben?
Der Hitzekollaps. Also während des Hitzekollaps ist in aller Regel, also der Hitzekollaps ist harmlos und es gilt dies mitnichten für den Hitzschlag. Beim Hitzekollaps kommt es, bedingt durch einen zu niedrigen Blutdruck, zu einer vorübergehenden Minderdurchblutung des Gehirns. Das geht häufig mit Schwindel, Verwirrtheit, Konzentrationsstörungen einher und kann gegebenenfalls sogar zur kurzen Bewusstlosigkeit führen. Mit ausreichender Flüssigkeitszufuhr und Kühlung lässt sich dieser Zustand jedoch rasch wieder verbessern. Hingegen zum Hitzeschlag, vom Hitzeschlag spricht man, wenn die Körperkerntemperatur über 40 Grad Celsius ansteigt und das ist kann ein lebensbedrohlicher Zustand werden. Und hier spricht man von einem medizinischen Notfall. Neben den vorhin erwähnten Symptomen äußert sich der Hitzschlag durch schnellen Puls, trockene Haut, trockene und gerötete Haut, also hier schwitzt man nicht mehr, Koordinationsstörungen, Übelkeit bis hin zum Erbrechen, es kann sogar zu Muskelkrämpfen kommen. Und in diesem Fall ist natürlich der Notarzt indiziert.
Das heißt, erste Hilfemaßnahme ist da in dem Fall, wenn die Person noch nicht bewusstlos ist, sofort den Notarzt zu rufen.
Absolut. Den Notruf absetzen, den Patienten oder die Patientin in den Schatten bringen, schauen, dass Kühlung stattfindet, die Kleidung öffnen, einfach die Herz-Kreislauf-Funktionen stabilisieren, indem ich diese Situationen einfach optimiere, genau.
Aber es ist wahrscheinlich auch, also man muss das auch in einer moderaten Art und Weise tun, ne? Also es bringt wahrscheinlich nichts, wenn ich jetzt zum Beispiel, bringt es was, wenn ich in der Nähe ein Kühlhaus hätte oder ist es dann die abrupte Temperaturänderung zu schwer?
Nein, das ist zu schwer. Hier geht es wirklich darum, dass ich, wenn ich überhitzt bin, sollte man letztendlich einen Grad kühler, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Hausmittel hernehme, wie Kühlen durch Tücher und ich habe 38, 39 Temperatur, dass ich nicht auf eiskaltes Wasser setze, denn wenn ich hier zum Beispiel die Gefäße kühle, die großen Gefäße in der Leiste, in den Achseln, in den Halsschlagadern oder auch diese berühmten Essigbatscherl, die sollte eigentlich nur eine Temperatur unter der aktuellen Temperatur gekühlt werden. Somit ist der Effekt der Kühlung am effektivsten, denn sonst ist die Gefahr eher, dass ich genau einen Schock habe, indem ich die Gefäße sofort zumache und dann steigt die Körpertemperatur, Körperkerntemperatur eigentlich noch mehr an, beziehungsweise kann ich sie nicht senken.
Okay. Wir haben es vorher ganz kurz angesprochen. Wenn wir jetzt vom ersten Thema der Erste Hilfe und des Notfalls wegkommen, sprechen wir wieder ein bisschen über den Urlaub, was sehr viel angenehmer ist. Aber gerade im Urlaub möchten viele die Zeit nutzen und möchten vielleicht auch ein bisschen was zerreißen und viel Sport machen. Aber welches Verhalten ist denn bei Hitze und Sport zu beachten?
Also grundsätzlich ist einmal der Sport oder auch die körperliche Betätigung in den Morgenstunden und in den Abendstunden vorteilhafter zu bevorzugen. Da sind noch die kühleren Temperaturen, Mittagshitze wieder meiden. Neben adäquater atmungsaktiver Kleidung bietet den Sonnenschutz, sowohl in Form von Sonnencremes, aber auch in der passenden Kopfbedeckung nicht vergessen. Je nach Ausmaß der körperlichen Belastung nehmen Sie in regelmäßigen Abständen auch ausreichend Flüssigkeit zu sich. Und wenn schon im Urlaub und wenn wir schon von Hitze sprechen, welche Utensilien hier auch notwendig sind, dann würde ich klar sagen, ausreichend Flüssigkeitszufuhr, Sonnencremes und Kopfbedeckung und ausreichend.
Wenn Sie sagen, oder wenn wir jetzt drüber nachdenken, okay, ich gehe eine Runde laufen und sage, okay, ich gehe eine Stunde laufen und es hat vielleicht in der Früh schon, nehmen wir an, 25, 26, 27 Grad. Ist es dann notwendig, für 30 Minuten, 45 Minuten, 60 Minuten eine Trinkflasche mitzunehmen oder reicht es, wenn ich das dann den Flüssigkeitshaushalt auffülle, nachdem ich wieder zurückkommen bin?
Im Prinzip macht es definitiv Sinn, Flüssigkeit mitzunehmen, wirklich auch regelmäßig, auch ohne Durstgefühl einfach sich diese Viertelstunden einzuhalten, um eben präventiv schon wirksam zu sein gegen Dehydratation, gegen Überhitzung, gegen Konzentrationsbeeinträchtigungen etc. Einfach hier wirklich eine Trinkflasche mitnehmen und einen halben Liter in 45, 60 Minuten sind, wenn man Sport in der Wärme, in Sommerhitze betreibt, definitiv notwendig und sinnvoll.
Bleiben wir beim Urlaub. Wir wollen ja auch im Urlaub gut versorgt sein. Was sollten wir denn unbedingt mitnehmen in der Reiseapotheke?
Die Reiseapotheke richtet sich grundsätzlich nach der Destination. Wo fahre ich hin? Wo möchte ich meinen Urlaub verbringen? Es macht einen Unterschied, ob ich jetzt in Kärnten am See oder auf den Berg gehe oder ob ich doch auf Safari in Kenia unterwegs bin. Als Grundausstattung empfehlen sich neben Verbandsmaterialien, Wunddesinfektionsmittel, Medikamente gegen Schmerzen, Entzündungen, auch gegen Durchfall, Verstopfungen. Reiseübelkeit ist auch immer ein Thema, das sollte auf jeden Fall mit dabei sein. Wenn Menschen oder Reisende an trockenen Augen leiden, dass man oder Allergien haben, dann sollte man hier schon die passenden Augentropfen oder antiallergischen Medikamente mit dabei haben, um entsprechend vorzubeugen. Auch Sonnencreme, Insektenschutz ist hier und da ein Thema. Egal wo unterwegs auf diesem Globus. Achten sollte man auch darauf, dass man Medikamente, die man regelmäßig einnehmen muss, wie zum Beispiel blutdrucksenkende Medikamente, dass man die in ausreichender Form mit dabei hat und wenn man auf Flugreisen unterwegs ist, dass man die auch im Reisegepäck mit dabei hat. Genau. Also das soll auf jeden Fall mitgeführt werden. Sollten wirklich Allergien vorliegen, dann wäre oder ist definitiv auch der Allergiepass sinnvoll, dies in der Handtasche mit dabei zu haben.
Genau. Für den Fall eines Notfalls.
Was auch wichtig wäre zu erwähnen, ist eine Besonderheit bei Patientinnen, welche an chronischen Schmerzen leiden und mit Opioiden, also Medikamenten, die dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen. Diese Medikamente, wie auch bestimmte Psychopharmaka zum Beispiel, dürfen nicht ohne weiteres in jedes Zielland eingeführt werden. Für Reisen in ein Schengen-Land reicht hierzu ein Formular, welches Sie bei Ihrem Hausarzt oder Ihrer Hausärztin ganz unkompliziert erhalten können. Für Reisen in alle anderen Länder empfiehlt das Gesundheitsministerium, mit den entsprechenden Vertretungen in Österreich Kontakt aufzunehmen, um die notwendigen Dokumente vorab schon zu erhalten und diese wirklich auch im Reisegepäck, im Handgepäck mitzuführen, damit es hier keine Probleme am Zoll etc. gibt. Ja, und in allen Fällen steht Ihnen auf jeden Fall auch Ihr Hausarzt, Ihre Hausärztin mit Rat und Tat zur Seite. An unbekannten Orten kann ich nur auf Plattformen wie DocFinder zum Beispiel weiterverweisen, die helfen, den passenden ärztlichen Ansprechpartner zu finden. Und auch hier, und das ist international und überall möglich.
Ja. Gut, wenn ich jetzt, Sie haben es schon angesprochen, wenn ich eine Erkrankung habe, wo ich ständig Medikamente oder regelmäßig Medikamente einnehmen muss, gibt es da, wenn es besonders heiß ist, was zu beachten, vielleicht bei der Lagerung oder irgendetwas, woran ich als Laie jetzt nicht denken würde?
Ja, ganz besonders zu erwähnen ist bei Patientinnen, die zum Beispiel Entwässerungstabletten einnehmen, kann es in Kombination mit vermindertem Durstgefühl zu einer rascheren Dehydratation kommen. Mhm. Diabetikerinnen sollten ihren Blutzuckerspiegel im Auge behalten, im Speziellen auch das Insulin. Wie wird es, dass es nicht überhöhten Temperaturen ausgesetzt ist, dass es lichtgeschützt ist, dass es nicht unter 8 Grad Celsius kühl ist, also sprich im Reisegepäck, wenn man mit dem Flieger unterwegs ist, hat es oft andere Temperaturen im Lagerraum der Koffer als
in der Kabine.
In der Kabine, genau. Und das sollte man genau im Auge behalten. Gegebenenfalls in diesen Situationen, wenn man unterwegs ist, auch an die Insulindosis denken, die vielleicht zu Hause in unseren Breitengraden, bei unserem Klima funktionieren könnte, vielleicht im Süden anders sein. Denn wenn man dehydriert oder wenn man jetzt, sagen wir, ein dickeres Blut hat, hat man einen anderen Blutzuckerbedarf oder Insulinbedarf. Kommt es durch eine zu geringe Flüssigkeitszufuhr zu einem vermehrten Schwitzen, zu einer Beeinträchtigung der Nierenfunktion, müssen bestimmte Medikamente gegebenenfalls auch angepasst werden.
Ja, okay.
Das ist mit zu bedenken. Manche Medikamente, darunter gewisse Diuretika, Blutdrucksenker, Antibiotika, aber auch Schmerzmittel wie zum Beispiel Diclofenac ist ein Medikament. Das kann wirklich auch zu einer verstärkten Lichtempfindlichkeit führen. Das bedeutet auch, dass die Haut dadurch zu einem rascheren und stärkeren Auftreten von Sonnenbränden führt. Daher sollten Sie stets die entsprechenden Empfehlungen im Beipackzettel auch beachten, das würde ich empfehlen, und gegebenenfalls Rat auch beim Hausarzt, bei Ihrer Hausärztin einholen, um hier gewisse Präventionen eben schon zu kennen und dann hinterher keine unangenehmen Erscheinungen oder Überraschungen zu erleben, genau.
Meine letzte Frage wäre jetzt, das ist ein bisschen so ein Mythos, also ich kenne es von mir, aus eigener Erfahrung, bei mir ist es oft bei den Weihnachtsferien so, dass die Arbeitszeit vorbei ist und die Ferienzeit beginnt oder der Urlaub beginnt und man wird krank oder man fühlt sich zumindest krank, ob man es dann wirklich ist, auch eine andere Frage, aber ist das wirklich so, lassen wir dann ein bisschen aus und werden wir schneller krank, wenn wir den Urlaub antreten?
Ja, das ist wohl jedem von uns schon mal passiert. Ein Mythos ist es aber keinesfalls.
Okay.
Also Arbeit bedeutet für viele von uns einfach eine Stressbelastung. Mhm. Wenn wir einen höheren Stress haben, haben wir eine höhere Cortisolausschüttung im Körper, was wiederum ein erhöhter Cortisolspiegel in unserem Organismus wieder als körpereigenes entzündungshemmendes Mittel fungiert. Das bedeutet auch, dass es das Immunsystem ein bisschen dämpft und stabilisiert, sage ich jetzt einmal. Entspannen wir uns dann im Urlaub, sinkt dieser Cortisolspiegel, dann fahren wir runter, dann kann sich der ganze Organismus, das komplette System entspannen. Das heißt, auch der Cortisolspiegel sinkt ab, was wiederum diese immunsupprimierende beziehungsweise dieses immunstabilisierende
diesen Effekt
wieder locker lässt oder wieder auslässt. Mhm. Das heißt, hier kann der Körper zeigen, wie er wirklich drauf ist, mehr oder weniger. Und es macht anfänglich wieder empfänglicher für Erkrankungen, sage ich jetzt einmal. Subjektiv, objektiv, wenn Sie das so
ansprechen. Ja, und das heißt, wenn ich woanders hinreise und vielleicht dann dort ein paar andere Erreger gerade umgehen,
dann ist man vielleicht wieder empfänglicher und wieder anfälliger für Bakterien, für Keime, für Viren etc. Und dann kann es durchaus sein, dass man leichter wieder erkrankt.
Gibt es einen Tipp der Hausärztin, wie ich das verhindern kann?
Einen Geheimtipp habe ich dafür leider nicht. Aber achten Sie einfach auf eine gesunde Work-Life-Balance, auf Sport, auf Bewegung, auf eine gesunde Ernährung, ausgewogen, mit einem Hausverstand, sage ich jetzt mal ganz salopp. Gesunde Ernährung ist auch ein doch wesentliches Thema und auch ein Punkt. So halten Sie Ihren Körper auch in Phasen von höherem Stressaufkommen gesunder, gesünder und belastbarer. Zusätzlich können zum Beispiel Infusionen, hochdosierte Vitamininfusionen oder auch Aufbauprogramme oder Sport in einem Programm, in einem Setting durchleiten, durchführen und das allgemeine Wohlbefinden und die Belastbarkeit einfach erhöhen.
Okay, ich lerne, ich muss meinen Stress ein bisschen reduzieren und meine Work-Life-Balance ein bisschen ausbalancieren. Frau Dr. Keil, wir sind am Ende angelangt. Vielen Dank fürs Kommen, für Ihre Einschätzungen und Expertise.
Vielen Dank.
Vielen Dank zu Hause fürs Zuhören oder am Smartphone oder wo auch immer oder im Urlaub. Wir hören uns in 2 Wochen wieder und bis dahin bleibt gesund.